Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, spread, totals, player props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
Teil 3, sehr amerikanisch. Zuerst College Football, danach die NFL mit Nicolas Martin und mit Andreas Renner und am Ende dann auch noch Heiko Olderb mit der NHL. Es ist die Big Show 734, Sportradio 360 und zum Football, auch in dieser Woche. Es werden zwei hoffentlich sehr schöne Segmente werden, sind wieder dabei. Andreas Renner von DAZN, grüß dich Andreas.
Hallo.
Und Nicolas Martin, wahrscheinlich noch auf Malta, Nicolas, grüß dich.
Immer noch. Einen wunderschönen guten Tag.
Ich habe mir aufgeschrieben, Andreas, was Christian Schimmel alles getippt hat vergangene Woche. Christian hat viel getippt. Ich habe es nur vergessen. Aber nur, damit wir es zusammenbekommen.
Also Christian hat auf alle Favoriten gesetzt. Daran erinnere ich mich noch. Und einiges davon hat er nicht gestimmt.
Ja, genau. Also Oregon hat gegen... Moment, das war Texas Tech. Mit 23-0 gewonnen. Miami hat gegen, was war Miami nochmal? Die haben auch
Ohio
gewonnen.
State.
Ohio State, aber ich glaube, die Überraschung, das darf man schon sagen, fangen wir damit mal an, Andreas, die Überraschung war, glaube ich, der doch, also vielleicht überhaupt nicht erwartete, aber schon gar nicht in dieser Deutlichkeit erwartete, 38-3 Sieg von Indiana bei Alabama. Isn't it?
Ja, also dass Indiana das Spiel gewinnt, ist, glaube ich, keine Überraschung. Die sind die Nummer 1 Mannschaft in den USA. Die waren auch Favorit in diesem Spiel, aber in der Deutlichkeit war es natürlich schon ein bisschen schockierend. Wir reden von Alabama, das ist eine der erfolgreichsten College-Mannschaften aller Zeiten. Die gehören zum College-Football-Adel und dass die von den Emporkömmlingen dahergespielt wurden und eigentlich das ganze Spiel über keine Chance hatten, das ist durchaus überraschend und insofern... Ja, ist das ein Spiel, das diverse Ausrufezeichen gesetzt hat? Wir haben ja auch vorher schon gesagt, der Quarterback von Indiana, das ist erstmal der Heisman Trophy Sieger und dann auch noch der Favorit auf den ersten Draft Pick in der kommenden Saison, der jetzt den Las Vegas Raiders gehören wird, wie wir wissen, die auch einen Quarterback brauchen, neben vielem, vielem anderen. Insofern hat Fernando Mendoza da alles bestätigt, was man sich von ihm erhofft hat und noch einen draufgesetzt. Also der hat für seine Aktien vieles getan. Aber klar ist natürlich auch, die stehen jetzt im Halbfinale. Die Erwartung ist jetzt, dass die weiter gut spielen und er auch. Und er steht weiter unter Beobachtung. Das ist ganz klar. Aber das Spiel war schon herausragend. Und der Quarterback auf der anderen Seite, Ty Simpson von Alabama, ist ja auch einer, der zu den Top 3 gehört, die gedraftet werden. Wobei man sagen muss, es ist Mendoza und Dante Moore von Oregon und danach kommt ein großer Schritt. Ja, und bei Ty Simpson braucht man schon viel Fantasie, ne, um den als Erstrunden-Quarterback zu sehen, weil der ganz wenig Erfahrung hat. Und das hat man dann auch in dem Spiel gesehen. Also der hat zum Beispiel dann seine Aktien nicht verbessern können in diesem Spiel.
Aber vielleicht bräuchte Oakland, nicht Oakland, vielleicht würde Las Vegas auch den Headcoach, ja. Google me, I win. Ja, sondern nicht nur den Quarterback.
Gut,
aber ich glaube tatsächlich,
auch vorher sagen können, bevor er in Las Vegas war.
Ja, ich meine, die haben schon viel, sagen wir es mal so, Las Vegas hat schon viel gegoogelt und anscheinend wenig Erfolg dabei gehabt, aber ja. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube tatsächlich, die Höhe des Sieges ist das, was alles überrascht hat, weil Indiana, ja, Nummer 1, ja, also lief die Saison, aber jetzt wollen wir euch halt auf der großen Bühne sehen, im Rose Bowl gegen Alabama, gegen Etablierten und ich glaube, da gab es einige, die gedacht haben, okay, mal sehen, ob die kalte Füße bekommen und haben sie nicht und das ist das, was wirklich dann beeindruckt hat, wirklich die Klarheit dieses Sieges, wie Alabama da quasi weggeputzt wurde. Das ist das, was beeindruckt hat über das Ergebnis hinaus, weil es eben nicht wer war denn das? Das Finale, was war es, Georgia gegen das so haushoch rausgegangen ist, gegen, was war das, gegen nicht Texas A&M, gegen wen war das?
TCU,
genau. Da ist es halt Georgia, der Etablierte, gegen den Neuling, und ja, das ging halt nicht gut aus, und hier ist es halt umgekehrt, und das ist das, was, glaube ich, beeindruckt.
Andreas, möchte denn der Sportskamerad Mendoza überhaupt nach Las Vegas? Ich meine, jeder möchte nach Las Vegas, aber ist das überhaupt im jetzigen Zeitpunkt, ist das eine gute Adresse? Man weiß ja nicht, ob Tom Brady vielleicht tatsächlich was tut für sein Geld.
Ah, da würde ich schon von ausgehen. Also ich glaube, darauf kann man sich bei Tom Brady verlassen, dass er was tut fürs Geld. Ob das dann am Ende funktioniert, weil er jetzt in dieser neuen Position als Halb-General Manager der Las Vegas Raiders natürlich noch nicht so viel Erfahrung hat, das ist nicht selbstverständlich. Aber letzten Endes, ich meine, es gab in ganz seltenen Fällen Situationen, wo Quarterbacks, die in der erst an Nummer 1 gedraftet wurden, und nur da bist du ja überhaupt in der Position, wo du dir einreden kannst, du kannst dir was raussuchen. John Elway hat damals nicht nach Indianapolis gewonnen, und Eli Manning wollte nicht nach San Diego. Also das ist ein paar Mal passiert, aber im Allgemeinen ist das kein Thema. Die Raiders sind dabei, ein neues Team aufzubauen. Die Raiders haben in der vergangenen Saison versucht, diese ersten Schritte in die Richtung zu machen, und es ging total daneben. Also die fangen jetzt quasi wieder bei Null an, aber als Rookie Quarterback ist ja, egal wo du hinkommst, in fast allen Fällen so, dass du, wenn du richtig gut bist, landest du beim schlechten Team, und damit muss man leben können.
Ja, Ole Miss 39, Georgia 34. Nicola, rein vom Ergebnis her, dünkt mich das als das beste Spiel des Wochenendes. Vor allen Dingen, was heißt des Wochenendes? Das Ganze hatte schon vor ein paar Tagen stattgefunden. Vor allen Dingen auch, weil Ole Miss hier im vierten Quarter zurückgekommen ist. Gibt es irgendwas, was man über dieses Spiel wissen muss?
Erstmal ist es in die Revanche geglückt fürs Hinspiel. Also was heißt fürs Hinspiel? Fürs Regular-Season-Spiel, sagen wir es mal so. B, wir hatten große Fragezeichen, was passiert mit Ole Miss auch rund um dieses Lane Kiffin-Chaos jetzt gegen Georgia. Ja, muss man sagen, nicht so viel. Ja, sah super aus. Also es soll jetzt nichts von Lane Kiffin wegnehmen, aber die haben das super weggesteckt. Von daher, also positiv für Ole Miss auf jeden Fall. Und also wir kriegen ja so oder so für diese College Football Playoff-Ära einen neuen Meister, weil wir, die übrig sind, haben es noch nie gewonnen. Wir sehen jetzt auch ein Halbfinale übrigens bei Ole Miss gegen Miami. Das, also da müssen wir kurz in die Geschichtsbücher gucken. Also Ole Miss führt in der Serie 2-1. Aufeinander getroffen sind sie zum ersten Mal 1936, zuletzt 1950. Ich weiß nicht, was wir aus dem Spiel rausholen können, was jetzt fürs Halbfinale relevant ist, aber wir wollen es auf jeden Fall erwähnt haben. Nee, also das war mental auch stark, diese 20 Punkte im vierten Quarter, dann das Field Goal zum Aus, also 10 Punkte Vorsprung auf Georgia, dann kassierst du den Touchdown und dann kassierst du das Field Goal zum Ausgleich, und alle denken so, ja, okay, den Film habe ich im College Football schon mindestens 277 Mal gesehen, die letzten 10 Jahre. Und dann kommt dieser tiefe Pass und das Field Goal, und Ole Miss gewinnt das. Und also für Ole Miss an sich freut's mich halt wegen dieses ganzen Drumherum. Ja? Mhm. Und jetzt sind wir gespannt, was im Halbfinale passiert.
Ja, ich würde gerade noch mal ganz kurz dazu sagen, Nicola, das ganze Drumherum und die Geschichte mit Trainer Lane Kiffin, der hat die Mannschaft verlassen und ist zu einem sozusagen attraktiveren Job gewechselt, nämlich zu LSU, auch einer Mannschaft, die zu den größeren im College Football gehört. Und der ist eben gegangen zwischen Ende der regulären Saison und dem Bowl-Spiel und hat auch schon angekündigt, dass er den ganzen offensiven Trainerstab mitnehmen wird zu LSU. Das heißt, es war jetzt ein Interimscoach da, der Trainerstab ist zum größten Teil geblieben, hat noch gecoacht, aber die Frage war halt, wie viel von der Offense wird noch funktionieren? Lane Kiffin ist ja auch der Playcaller gewesen bei LSU, und steht ja für seine Offense, und Lane Kiffin ist immer ein erfolgreicher Offense-Coach gewesen, auch wenn man möglicherweise Charakterschwächen bei ihm identifizieren kann und vielleicht auch der Meinung ist, er ist kein super guter Head-Coach, aber der hat halt Ole Miss in einer Position geführt in dieser Saison, in der sie praktisch noch nie waren. Dieses Spiel, ich meine, wir haben über die Quarterbacks geredet, die in diesem Jahr im April gedraftet werden. Und dann würde ich euch raten, wenn ihr euch interessiert, wer vielleicht 2027 hochgedraftet wird, schaut euch dieses Spiel noch an, wenn man es noch im Real Life sehen kann. Schaut euch den Quarterback von Ole Miss an. Der junge Mann heißt Trinidad Chambliss. Ich habe ihn letzte Woche mal kurz erwähnt. Der hat mir schon in der regulären Saison gut gefallen. Das ist einer, der ist extrem mobil, hat aber auch einen super Arm, ist noch nicht ganz ausgereift als Passer auf allen Ebenen. Das heißt, manchmal fehlt ihm so ein bisschen das Gespür und das Fingerspitzengefühl für die richtige Sorte vom Pass im richtigen Moment und wie hart man werfen muss, um einen Receiver über die Mitte zu bedienen, was anderes, als wenn man Pass zur Seitenlinie wirft und so weiter und so fort. Mit solchen Sachen hat der ein bisschen zu kämpfen, aber was der in dem Spiel geliefert hat, meine Fresse. Also das war wirklich von einem anderen Stern. Und ich meine das ernst. Ja? Also was da an Präzision bei den langen Bällen dabei waren, was der selber zu Fuß noch improvisiert hat und was für Plays der gemacht hat, war unfassbar. Und da kam gerade heute die Nachricht, weil der wäre theoretisch, hätte der das College verlassen können. Der hatte aber so ein bisschen das Problem. Der ist übers Transfer-Portal zu Ole Miss gekommen und hat vorher in der Division 2 gespielt, wo ihn fast niemand wahrgenommen hat. Und Ole Miss, die haben den entdeckt und er war jetzt in dieser Saison bei ihnen, war am Anfang gar nicht der Starter, kam, glaube ich, in Woche 3 oder so rein, hat sehr gut gespielt und steigert sich jetzt Schritt für Schritt. Und wenn der so weitermacht, dann reden wir von jemandem, der auch ein Wörtchen darüber mitredet, wer 2027 ganz früh gedraftet wird.
Weiß man denn, wie viel ein Quarterback jetzt bei so einem Top-Programm verdient? Weil die College-Spieler werden ja bezahlt mittlerweile.
Ja, also wenn man sich das so umschaut.
Indirekt über dieses Name, Image und Likeness, ja.
Also wir reden von wohl bis zu $2 Millionen im Jahr.
Wahnsinn. Gut, ich war immer...
Überleg dir mal jetzt, man
spekuliert, nächstes Jahr könnten es 5 sein. Ne?
Aber wir reden hier von Unis, die haben 100.000 Zuschauer pro Spiel.
Ja,
das
ja,
ist ein Riesenbusiness.
Nein, das ist mir völlig klar, aber trotzdem geht es ja nicht mehr irgendwie auf der einen Seite komplett altbacken, dass du sagst, das sind Studenten und die sollen das machen wegen ihrer Education, was natürlich nicht stimmt für die Top-Athleten. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, Andreas, es ist ein Milliarden-Business. Und Nicola, es ist ein Milliarden-Business und irgendwie komisch, wenn die Leute, die dafür verantwortlich sind, nichts davon haben, dann auch noch bestraft werden, wenn sie von Privatleuten wie die letzten Jahre von diesen Boosters unterstützt werden. Aber ja, okay.
Also es soll gerüchteweise dieses Jahr könnten sogar bis $5 Millionen drin sein. Für die Top-Athleten. Und ja, das ist halt eine Diskussion, die wir die letzten 20 Jahre führen und die sich auch, also die sich jetzt auch in Richtung der Athleten bewegt hat, nicht nur was das Finanzielle betrifft, auch dieses Transfer-Portal, auch wenn es natürlich für Zähneknirschen beim einen oder anderen sorgt, wir dürfen nicht vergessen, bis vor ein paar Jahren war es so, wenn du dich als Spieler für eine Universität committed hast und du hast dich committed und weil auch der Head Coach quasi zu deinen Eltern kommt, mehr oder weniger da im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzt. Wir kennen alle die Szene von der Blindzeit, ja? Und die ist nicht übertrieben. Und irgendwie verspricht, ja, du bist mein Starter für die nächsten 4 Jahre oder was auch immer. So, nach einem Jahr ist der Coach weg. Entweder, weil er gefeuert wurde oder weil er halt, wie jetzt Lane Kiffin, sich für grünere Wiesen entscheidet. Ja. Und dann warst du da als Spieler. Und vielleicht hast du beim nächsten Coach gar nicht ins System reingepasst. Ja, dann konntest du wechseln. Dann warst du aber ein komplettes Jahr gesperrt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die nicht ging, die sich jetzt ins Positive gewandelt hat. Also in beiden Richtungen hat sich was getan. Jetzt müssen wir vielleicht gucken, gibt es irgendwo Exzesse, wo vielleicht man ein bisschen regulierend eingreifen muss. Ich meine, wenn man sich die NFL anschaut, wir erinnern uns an auch die Spielergehälter für hochgedraftete Quarterbacks, die Rookie-Verträge von Jamarcus Russell und Co., die in die 50, 60 Millionen Dollar Bereiche gingen. Da wurde ja auch ein Riegel vorgeschoben, so nach dem Motto, ja, wir können jetzt nicht die ganze Salary Cap in Rookie Quarterback stecken. Vielleicht muss dann im College-Bereich auch irgendwann mal in die Richtung reguliert werden. Aber sagen wir es mal so, es ist jetzt aus Spielersicht nicht falsch, dass diejenigen, die hier quasi die Hauptakteure sind in dem Milliardenbusiness, auch ein bisschen was dafür abbekommen und nicht irgendwie sich andere, die dafür vielleicht weniger tun, die Taschen voll machen.
Ganz blöde Frage jetzt. Jetzt stehen die Halbfinal-I an, wie man früher in Österreich gesagt hat. Andreas, hat Oregon tatsächlich Heimvorteil gegen Indiana oder ist das jetzt schon in einer Neutral Side?
Nee, die spielen im Peach Bowl und das ist ja immer festgelegt. Der Peach Bowl, jetzt will ich nicht lügen, Nicola, wenn ich schief liege, korrigier mich, ist in Atlanta, richtig?
Peach Bowl ist Atlanta, ja.
Okay, genau. Also das ist vorher festgelegt. Es gibt keinen Heimvorteil in diesen College Football Playoffs. Es sind halt, da haben wir ja letzte Woche auch drüber geredet, quasi die traditionellen Bowls. Also das eine ist der Peach Bowl, das andere ist der Fiesta Bowl, wo die Halbfinals stattfinden und dann gibt's das Championship Game am 20. Januar. Übrigens, dann nochmal der Hinweis, die Spiele finden am 9. und am 10. Januar statt. Also am Freitagmorgen und am Samstagmorgen unserer Zeit. Das ist also noch unter der Woche, nicht am Wochenende.
Schaut es euch an. Weil danach die NFL kommt.
Ja, ja so. Und wer wird im Finale stehen, Nicola? Die Bold Predictions vom Christian habe ich aufgeschrieben und den Zettel vernichtet. Das passiert mir in dieser Woche nicht, Nicola.
Ich hätte es wissen müssen, dass die Frage kommt, aber dann sagen wir mal Ole Miss gegen Indiana.
Einwände von Andreas?
Naja, Oregon gegen Indiana ist ja ein Spiel, das haben wir ja in dieser Saison schon gesehen und Indiana ist nach Oregon gefahren und hat dort gewonnen, was extrem schwierig ist, ne? Aber das muss man dann auch sagen, das war ein super enges Spiel mit sehr viel Defense und gar nicht so viel Offense. Deswegen, da können wir höchstens draus ziehen aus diesem Spiel während der regulären Saison, dass das auch jetzt wahrscheinlich wieder eine enge Angelegenheit wird. Aber es ist halt eben auch das Duell der beiden Top-Kandidaten für den NFL-Draft. Mit Fernando Mendoza und mit Dante Moore, also auch an der Front deswegen absolut lohnend. Ja, und was so ein bisschen bis jetzt unter den Tisch gefallen ist, also dass Miami als Nummer 10 die Nummer 2 Ohio State letzte Woche mit 24-14 abgezogen hat und zwar von vorne bis hinten dominiert hat, das war wahrscheinlich die größte Überraschung an diesem Wochenende oder beziehungsweise am vergangenen Wochenende oder in der vergangenen Runde. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mehr von Ole Miss gesehen als von Miami, deswegen habe ich da kein gutes Gespür dafür. Aber da spielt Trinidad Chambliss und ich erwarte eine Show. Also bitte. Wer dann gewinnt, ist mir fast egal.
Dafür lohnt sich das frühe Aufstehen oder das Anschauen im Real Life. Wir machen eine kurze Pause mit Andreas und mit Nicola und kümmern uns dann um die National Football League.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Lotto Total und ihr hört das Sportradio 360.
Die Big Show 743, Andreas Renner und Nicola Martin sind nach wie vor in der Leitung, zu meiner ganz großen Freude. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe am Montag in der Früh in Antizipation eines 10-23 aus Sicht von Pittsburgh unvorsichtigerweise in meine Ergebnis-App geschaut und dann gesehen, dass Pittsburgh dieses Spiel tatsächlich gewonnen hat. Ich habe mir noch nichts dabei gedacht. Dann schreibt ein lieber Freund, von dem wir in dieser Big Show auch gehört haben, beziehungsweise hören werden, Lukas Zara, der Ravens-Fan ist, ist ja typisch, wie das wieder gelaufen ist. Und dann ausgerechnet gegen Pittsburgh. Dann sagt mein Sohn zu mir, du musst dir, obwohl du das Ergebnis kennst, die Highlights wenigstens aus dem vierten Viertel anschauen. Und Nicola, ich bin mit dem Gefühl aus diesen Highlights rausgegangen, ich nehme das, aber es dünkte mich nicht verdient. Also ich weiß echt nicht. Also Lamar Jackson hat da zwei Touchdowns geworfen, wo ich mich gefragt habe, hat die ganze Pittsburgh-Defensive komplett geschlafen? Das kann ja nicht sein, wie frei diese Menschen waren. Und dann auch nicht dieses vergebene Field Goal. Also ich nehme es, wie gesagt. Ich nehme es und ich glaube auch, jetzt glaube ich, Pittsburgh ist das Team of Destiny. Oh, vielleicht für eine Woche.
Ich weiß nicht, ob die das selber glauben, aber gut,
machen. Ja, mal. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber Nicola, ich fürchte, also mein Gefühl war kein gutes. Aber ich trotzdem, ich nehme es. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also das Gefühl im Vorfeld, im Nachhinein, ich wurde jetzt ein bisschen abgehängt, muss ich zugeben.
Nein, das Gefühl im Nachhinein war, es war nicht verdient. Also wenn ich dieses letzte Quarter mir anschaue, wie viele Sachen da gut gelaufen sind für Pittsburgh. Aber ich nehme es, wie gesagt.
Ja, aber das hatten wir vor zwei Wochen gegen Detroit auch schon mal. Also sie haben erfolgreich versucht, sich in den Fuß zu schießen. Sie haben versucht, sich in den Fuß zu schießen und waren dabei nicht ganz erfolgreich, weil der Gegner dann doch noch ein, zwei Sachen in petto hatte. Das Jahr der Pittsburgh Steelers, so die letzten Wochen, scheint tatsächlich ein Spiel zu sein, wo man... Vielleicht eher medikamentös als Pittsburgh Steelers-Fan sich begleiten lassen sollte, also im Vorfeld den Arzt besuchen und dann gucken, was man nehmen kann, weil ja, das Spiel gegen Detroit, das Spiel gegen Cleveland war ja auch ein Drama. Ja, jetzt furchtbar. Das Spiel, was?
Furchtbar.
Ja, das Spiel gegen Baltimore, also ja, man hat sich vielleicht ein bisschen reingemogelt, aber gut, der Kicker trifft halt den Ball nicht richtig, das Ding segelt meilenweit rechts vorbei. Das gehört dann auch mal dazu, ja. Manche haben wegen verschossener Field Goals einen Super Bowl verloren. Also es ist, ich finde dieses, das war jetzt verdient oder unverdient ein bisschen schwierig, weil ich meine, im Endeffekt das vierte Quarter geht 14-13 aus, ja, also ist jetzt nicht so, dass Baltimore da irgendwie 20-0 gescored hätte, sondern es sind ja die meisten Punkte in diesem Spiel tatsächlich in diesem letzten Quarter gefallen. Am Ende sind es Details und ja, Baltimore wähnt er sich wahrscheinlich schon in den Playoffs mit diesem Sieg, mit diesem gedachten Sieg, weil sie stehen in einer Position, sie knien einmal ab, damit der Ball in die Mitte kommt und dann ist es doch nur noch Formsache, oder? Und dann ist es halt nicht Formsache und die Pittsburgher, wie man sieht, ich weiß nicht, ob du diese Bilder gesehen hast von diversen Spielern an der Seitenlinie, wie sie diesen Kick verfolgt haben, ja, das ist halt hoffen, hoffen, hoffen und dann sehen sie aber alle sofort, dass das Ding halt nach rechts segelt und dann brechen sie einen Jubel aus, aber die hatten auch schon, glaube ich, viele mit ihrer Saison abgeschlossen, weil so willst du machen, wenn die kicken, ja. Und am Ende haben sich für die Playoffs qualifiziert, ob es ein langer Run wird, so wie die letzten drei Wochen gelaufen wird, sind, aber ja, also den Division-Titel können sich trotzdem an Stadion hängen. Von daher, das in 10 Jahren fragt da keiner mehr nach.
Ja. Aber Jens, das wäre für mich jetzt zum Beispiel ein Fall, wo ich sage, wenn du nur das vierte Quarter guckst, wird das dem Spiel nicht gerecht, weil was Pittsburgh geschafft hat in diesem Spiel. Und ich habe sie ja in den letzten Wochen des Öfteren kritisiert für die Offense und vor allen Dingen ihren Quarterback. Ich sag gleich mal, der hat 2, 3 richtig gute Pässe in diesem Spiel geworfen. Viel mehr war es nicht, aber immerhin, ja, das hat offensiv gereicht. Aber die Basis für diesen Erfolg war, die Baltimore Ravens sind ein gefürchtetes Team wegen ihrer Laufattacke, wegen Derrick Henry in Verbindung mit Lamar Jackson. Das hat diese Saison nicht immer gut geklappt, aber in den letzten Wochen sehr wohl. Da waren die richtig gut und Derrick Henry hat schon letzte Woche die Gegner überrannt, wie er wollte. Und in dieser Partie hat Derrick Henry beim ersten Play einen langen Lauf gehabt über die rechte Seite und ich habe das gesehen und dachte, oh Gott, das geht ja gerade wieder so weiter. Und danach kam nichts mehr. Pittsburgh hat denen das Laufspiel weggenommen und damit die Basis, konstant Offense zu spielen. Und dadurch, dass das gelungen ist, war eine Grundlage gelegt dafür, dass man mit der eigenen Offense, bei dem man sich ja nicht drauf verlassen kann, dass die regelmäßig punktet und wenn sie dann mal so über die 20-Punkte-Marke kriechen, so mit Hängen und Würgen, dann muss die Defense halt gut sein, dass man mit der Anzahl von Punkten noch gewinnen kann. Und das war sie. Das war sie. Obwohl es eine Situation gab, als der Ravens Receiver völlig frei in die Endzone gelaufen ist, das hatte tatsächlich auch was damit zu tun, dass die Ravens in der Situation einen Spielzug verwendet haben mit ganz vielen Tight Ends und nur einem einzigen Receiver auf dem Feld, den Pittsburgh vorher tatsächlich so nie gesehen hat. Das war also quasi ein Trickspielzug, auch wenn es vielleicht nicht gleich ersichtlich war, mit dem sie die Steelers mal erwischt haben, aber das war halt eine Aktion und ansonsten hat diese Defense wirklich, wie man dann im Englischen sagt, down to down, also von Spielzug zu Spielzug sehr, sehr gut verteidigt. Und das ist die Grundlage und das wird auch für weitere Siege der Steelers die Grundlage sein, weil die haben ja ganzes Geld in die Defense gesteckt. Das ist nach der Kohle die teuerste Defense der Liga. Das Problem dabei ist, sie spielt manchmal so gut wie gegen Baltimore und dann ist sie die Kohle auch wert, aber es gibt auch Wochen, bei denen wissen die nicht, wo vorne und hinten ist und dieser Mangel an Kontinuität, das ist das größte Problem, was sie defensiv haben.
Jetzt kommt Houston nach Pittsburgh. Nicola, nicht, dass ich Houston näher verfolgt habe, aber meine Glaskugel sagt mir, die sind in der Defense stärker als in der Offense. Was erwarte ich da?
Get ready for a 6-3.
Ja, genau, get ready. Aber,
Sagen, also ich weiß nicht, was da rauskommt. Also die sind in der Defense wirklich heiß. Ja, also Denver und Houston, das ist schon eine spektakuläre Defense. Jetzt, Houston Defense gegen Pittsburgh Offense, dann muss es wieder die Defense von Pittsburgh richten und gegen die Houston Offense, ja, kann ich mir vorstellen, also wie Andreas schon gesagt hat, das muss Low-Scoring werden, damit Pittsburgh da eine Chance hat, das könnte auch Low-Scoring werden, aber also ja, so sehr wie in der NFC vielleicht das eine oder andere Feuerwerk erwarten, also das Spiel, also ich weiß auch nicht, ob es schön wird. Ja, also das ist tatsächlich, das könnte was für Fans werden und der Rest denkt sich, puh. Aber also Houston hat sich spektakulär wieder reingekämpft in die Saison. Da müssen wir den Hut vorziehen. Das sah teilweise nicht unbedingt danach aus, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen, weil die waren die letzten 9 Spiele am Stück gewonnen. Und sind jetzt 12-5. Das heißt, sie waren mal 3-5. Und auch wenn sie dabei 49ers und Ravens geschlagen haben, das war schon so ein bisschen Punkt da am Ende Oktober, Anfang November, wo man sich nicht sicher war, wo die Reise hingeht. Jetzt haben sie es also gedreht, haben einige interessante Siege dabei mitgenommen und sind jetzt in den Playoffs, wie gesagt, mit der vielleicht zweitheißesten Defense in der AFC. Und jetzt geben sie pro Spiel ab 17 Punkte oder so. Das ist ja auch in etwa das, was so Pittsburgh wahrscheinlich machen müsste. Ja, wir sind gespannt.
In der AFC ist Denver der Number One Seed, hat also ein Bye, spielt dann entweder gegen Buffalo oder Jacksonville. Und die untere Hälfte dieses Tableaus ist eben Pittsburgh gegen Houston bzw. New England gegen die LA Chargers. Letzte Woche sage ich noch vollmundig zu Andreas, naja, wenn die 49ers gegen die...
Darf ich da kurz nochmal korrigierend eingreifen? Die Broncos spielen gegen den tiefsten Seed, der nach dieser Runde übrig bleibt.
Also wenn Pittsburgh gewinnen sollte, dann...
Also wenn Pittsburgh gewinnt, aber auch irgendwer von Bills oder Chargers gewinnt, dann spielt Pittsburgh nicht gegen Denver in dieser Runde.
Der Lowest Seed, okay. Also wenn die Chargers gewinnen sollten, die sind als Nummer 7 gesetzt, Lowest Seed, dann... Ah, verstehe. Okay, danke.
Das ist Nicola. Nicht ein Tennistableau, ja? Wir setzen immer wieder neu.
Ja, ich war mir überhaupt nicht sicher, aber schön, dass du das aufgeklärt hast. Letzte Woche sage ich vollmundig zu Andreas, wie oft hat das schon gegeben, dass eine Mannschaft durchzieht durch die Playoffs, nur Heimvorteil hat und dann zu Hause den oder die Super Bowl gewinnt. Wir sind auf ein paar Namen gekommen. San Francisco hat den härteren Weg gewählt, Andreas. Seattle ist der Number One Seed und San Francisco ist Number Six Seed in der NFC und spielt jetzt gleich beim Titelverteidiger bei den Philadelphia Eagles. Wer hat damit ein größeres Problem, die 49ers oder die Eagles?
Also zunächst mal muss man sagen, aus Sicht der 49ers war das Spiel gegen Seattle letzte Woche tatsächlich Worst Case, weil ihre eigene Defense hat das Laufspiel überhaupt nicht stoppen können. Das heißt, die standen permanent auf dem Platz. Es ist ein Wunder, dass Seattle in dem Spiel nur 13 Punkte gemacht hat. Also als Seahawks würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, warum ich nicht zur Halbzeit schon mit 21 Punkten geführt habe, weil so klar ist das Spiel verlaufen. Und dass San Francisco halt tatsächlich offensiv überhaupt nichts entgegenzusetzen hatte, das war schon überraschend in dieser Form, weil Seattle hat ihnen wirklich alles, was sie gut machen, weggenommen. Und dass es da keine Antworten drauf gab, war in diesem Spiel auf jeden Fall frappierend. Vielleicht wäre es in einem nächsten Spiel ein bisschen besser. Muss man auch dazu sagen, es gab jetzt wieder ein, zwei Verletzungen in der Offense, die bei San Francisco sicher nicht geholfen haben. Aber trotzdem, das war schon enorm dominant. Und wir haben jetzt über die besten Defenses der Liga geredet. Und Seattle gehörte auf jeden Fall mit rein. Ja, also es gibt, man könnte argumentieren, dass sie die Beste sind. Was jetzt das Spiel der 49ers gegen Philadelphia angeht, ich würde jetzt sagen, aus San Francisco-Sicht, vor denen habe ich keine Angst. Das ist möglicherweise der Titelverteidiger. Und die haben natürlich auch Mittel und Wege, wo sie dir wehtun können, weil in diesen Playoffs, und darüber haben wir ja schon geredet, es gibt keine Mannschaft, die keine klar identifizierbare Schwäche hat. Und die klar identifizierbare Schwäche von San Francisco ist Laufverteidigung. Die größte Stärke von Philadelphia ist in der Theorie Laufspiel, hat aber diese Saison nicht so geklappt. Ne? Saquon Barkley ist ja weit unter dem geblieben, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Deswegen ist das jetzt für mich ein Spiel, wo ich sage, das ist für mich einigermaßen 50-50. Und ich glaube, die Buchmacher, also zumindest Anfang der Woche war es so, da war Philadelphia mit 3 Punkten favorisiert. Und das sind die 3 Punkte, die du automatisch bekommst, wenn du Heimvorteil hast bei den Buchmachern. Man würde also sagen, auf neutralem Gelände ist das ein total ausgeglichenes Spiel. Und dann reden wir halt davon, wie sehr die Philadelphia Defense, die auch ziemlich gut ist, ne? Wie sehr die in der Lage sind, die 49ers Offense einzubremsen, weil selbst wenn Philadelphia mit Saquon Barkley einigermaßen erfolgreich ist, dass die in dem Spiel 30 Punkte machen, nicht ausgeschlossen, aber sie haben Spiel mit Jalen Hurts als Quarterback und Jalen Hurts ist eine der klar erkennbaren Schwächen bei den Philadelphia Eagles. Nicht, dass der immer schlecht ist, aber der kann schon Spiele haben, wo offensiv gar nichts geht. Ich glaube, die haben in dieser Saison 3 oder 4 Spiele gehabt, wo sie in der zweiten Halbzeit jeweils unter 10 Passyards hatten. Und deswegen ist das halt eine Mannschaft, da sind so viele Unwägbarkeiten dabei, dass man dann sagen muss, ja, also gegen die kann man gewinnen. Man kann natürlich auch Pech haben und erwischt die Eagles in einem inspirierten Moment und dann geht's schief. Das mag sein, aber das ist, glaube ich, ein Spiel, wo man eine Münze werfen kann eigentlich.
Mittlerweile 4,5 übrigens Philadelphia vorne, aber ansonsten schließe ich mich Andreas an. Der letzte Eindruck, den wir von der Philly Offense mit den Startern bekommen haben, war dieses Spiel in Buffalo, und ich bin überlegen, ob sie in der zweiten Halbzeit beim Pass vervollständigt haben. Wenn, dann war es einer. Ja? Also
Nicola, bevor wir dann noch zu den Coaches-Changes kommen, auf NFL.com, wo ich mich wie immer ein kleines bisschen vorbereitet habe, da gibt's eine Rubrik, Who's Most Likely to Win Super Bowl 59? Und aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, aber deshalb hab ich euch beide ja hier, sind dort die Los Angeles Rams an Position 1 geführt. Kannst du das in irgendeiner Art und Weise, Nicola, nachvollziehen?
Wir haben ja vor zwei Wochen drüber geredet, über dieses knappe und letztendlich von König Zufall bis ein entschiedenes Spiel gegen die Seahawks geredet, die sie quasi ein bisschen aus der Position bringt, die NFC, also jetzt selber Nummer 1 zu sein, ja. Dann verlieren sie dieses Monday Night Spiel gegen die Falcons. Muss man auch nicht unbedingt verlieren, ja, aber die sind halt in den Bijan Robinson on Fire gelaufen. Und gut, dann jetzt schlagen sie die Cardinals, aber die Cardinals waren ja in Verkehrsunfall. Aber also nichtsdestotrotz, diese letzten zwei Spiele, diese zwei verlorenen Spiele und halt dieses unglückliche Ding gegen Seattle nehmen ja nichts von dem weg, was die Rams vorher gemacht haben. Also ja, sie sind jetzt der Nummer 5 Seed, weil das halt so ist, wenn du nicht Divisionssieger bist. Aber also sie sind nicht das fünftbeste Team der NFC. Sie sind wahrscheinlich das erstbeste, zweitbeste, man weiß es nicht. Es sind ja wirklich Details, die entscheiden, weil wir gesagt haben, es gibt keinen klaren Favoriten, der nicht eine Schwäche hat. So bei den Rams waren zwischendurch die Special Teams, der Special Team Coordinator musste gehen. Ja, es wundert mich nicht. Auf der anderen Seite, wie wir es schon gesagt haben, es gibt keinen so klaren Favoriten. Also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen würde, Carolina wird es wahrscheinlich nicht. Ja? Wobei, wir müssen mal aufpassen, der letzte die Seahawks waren ja auch mal Divisionssieger mit negativer Bilanz und dann kam das Marshawn Lynch Game, ja, mit dem Erdbeben gegen den Titelverteidiger Saints, auch wenn sie die Runde drauf sagen und klanglos in Chicago ausgeschieden sind. Aber ich traue den Panthers keinen Run zu. Den anderen 6 schon eher. Aber also ich finde die Rams jetzt nicht unbedingt eine Wahl, wo ich mir von Kopf hau und sage, der Typ ist ja völlig ahnungslos, weil, wie gesagt, in dieser NFC West am Ende haben es wirklich Kleinigkeiten entschieden.
Also ich denke auch, man kann noch drüber diskutieren, ob es vielleicht statt den Rams die Seahawks sein sollten. Aber ja, das wären die zwei einzigen Mannschaften, wo ich sage, die könnte man jetzt ernsthaft auf den Favoritenthron rücken. Immer mit allem, was Nicola gesagt hat über die Rahmenbedingungen und worüber wir schon geredet haben, dass alle Mannschaften halt Schwächen haben. Aber das sind die beiden Teams, die über die Saison gesehen die besten Leistungen gebracht haben und auch die nötige Qualität haben, um das zu gewinnen. Du darfst nicht vergessen, bei den Rams hier Matthew Stafford, das ist einer von zwei Kandidaten auf den MVP-Titel, und sie haben Puka Nacua, der hat mehr Pässe gefangen als jeder andere Receiver in dieser Saison. Also, und dann noch Davante Adams, der die meisten Touchdown-Pässe in der NFL gefangen hat. Die Offense von denen ist grandios. Und Davante Adams war die letzten Wochen verletzt, das hat vielleicht dann auch eine Rolle gespielt, warum die Offense dann ein paar Mal Probleme hatte.
Es geht los, übrigens am Samstagabend schon um 22.30 Uhr, Rams at Carolina, und dann am Sonntag, wenn ich es richtig sehe, um 19 Uhr Buffalo at Jacksonville. Das werde ich mir ganz sicher anschauen, und ich werde mich auch nicht quälen, aber Moment, nein, in der Nacht von Samstag auf Sonntag Green Bay at Chicago und dann Sonntagabend 22.30 Uhr San Francisco at Philadelphia und in der Nacht von Sonntag auf Montag Houston at Pittsburgh. So, ganz kurz noch, wollen wir schon ansprechen?
Nee.
Doch. Nein.
In der Nacht von Montag auf Dienstag.
Ah, nein, stimmt, weil in der Nacht von
Sonntag auf Montag ist Patriots gegen Chargers.
So ist es, sorry. So ist es. Selbstredend, Nicola. Dann bleiben wir gleich bei dir. Es hat natürlich wieder eine Unmenge an Feuerungen, ist vielleicht das, an Kündigungen. Das ist das Wort, habe ich gesucht. An Kündigungen von Headcoaches gegeben around the league. Welche hat dich ein bisschen überrascht, Nicola? Oder waren die alle komplett nachvollziehbar?
Also wir haben jetzt 6 freie Posten. 2 hatten wir vorher schon im Laufe der Saison, Giants und Titans. Jetzt haben wir Raiders, Falcons, Cardinals und Browns, die dazugekommen sind. Also so überrascht. Also jetzt, da war jetzt keiner bei, wo ich dachte, hoppala, warum? Ja, also ich hätte mir eher noch gedacht, vielleicht passiert bei den Colts was, vielleicht passiert bei den Dolphins was, da scheinen alle sicher zu sein. Also bei den Colts bestätigt und bei den Dolphins ja wohl auch, da soll der Headcoach ja jetzt den neuen GM suchen oder mitsuchen. Von daher, nee, da war jetzt keiner dabei, wo du so denkst, warum? Bei den Falcons war die Frage, reicht quasi der späte Saisonrun, damit Raheem Morris seinen Job rettet? Dass man sich auch vom GM trennt, hat ihn unter Umständen dann mitgerissen, ja. Dass man halt einen kompletten Neuanfang will. Bei den Browns, ja, die Browns hatten schöne Zeiten mit Kevin Stefanski, aber sie hatten auch, glaube ich, jetzt auch 6 Jahren 4 Losing Seasons. Das hat man sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Bei den Raiders mit Pete Carroll, es ist halt so eine Geschichte, ich habe da lange drüber nachgedacht und dachte so, naja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man sich das vorgestellt hat. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, okay, man holt einen 74-jährigen Headcoach, der hat eine Winning-Mentality, wenn er diese Winning-Culture reinbringt und im ersten Jahr gehen wir, keine Ahnung, 9-8 oder so, und können dann drauf aufbauen, dann haben wir ihn vielleicht für einen kleinen Run. Und okay, jetzt merken wir, okay, das hat gar nicht funktioniert, wir müssen komplett von null aufbauen, und mit allem Respekt, der denn jetzt geboten ist bei folgendem Satz, aber dafür ist uns Pete Carroll einfach zu alt. Ja, so. Und weil das dauert ja 3, 4, 5 Jahre, und dann ist Pete Carroll halt 77, 78, 79, 80. Ein Alter, wo man vielleicht Präsident wird, aber nicht mehr NFL-Coach. Und ich vermute mal, das steckt dahinter.
Thema.
Ja, ja. Und was war das Letzte? Die Cardinals, ja gut, ich meine, das war jetzt, und sie hatten viele schlechte Jahre in der NFL. Das war jetzt wohl der schlechteste von allen. Ich war sehr überrascht, dass drei Siege tatsächlich ganz schlecht, die schlechteste Bilanz der Cardinals. Also, aber bitte sehr. Und was waren das? 15 Siege in 3 Jahren? Das ist halt einfach zu wenig. So. Und da wird irgendwann die Reißleine gezogen. Ich finde jetzt, außer jetzt der Carroll-Geschichte, ein Jahr. Aber wie gesagt, ich habe versucht zu erklären, warum ich denke, dass das jetzt passiert ist. Alle anderen haben ihren Coaches oder GMs 3 bis 5 Jahre gegeben, es hat nicht funktioniert, dann ziehst du die Reißleine, dann kann ich damit leben.
Ja, ich denke, in vielen Fällen ist es tatsächlich absolut nicht überraschend. Diese Raheem Morris-Geschichte, das hat Nicola ja schon gesagt, ist wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass man den General Manager gefeuert hat und dass man jetzt nicht einen Trainer, der sowieso schon auf dem wackeligen Stuhl sitzt, im behält und einen neuen GM holt, der die Organisation neu aufbauen soll, dann ist ja ein Trainer, den der GM nicht haben will, ja möglicherweise ein Hindernis. Ich denke, das hat eher was damit zu tun. Raheem Morris ist immer noch ein respektierter Coach in der NFL. Und der eine von denen, die da jetzt gegangen sind, der sofort wieder einen neuen Job hat, ist Kevin Stefanski. Wir reden hier von einem, der 2-mal Trainer des Jahres war in der NFL. Mhm. Noch keine 20 Jahre her, ne, der mit Baker Mayfield die Playoffs erreicht hat. Dann haben sie festgestellt, dass Baker Mayfield nicht der richtige Quarterback für sie ist oder zum damaligen Zeitpunkt war. Vielleicht wäre das heutzutage, aber Baker Mayfield, nach allem, was man damals gehört hat, war halt relativ unreif. Und dann fing das Drama an. Und das Gemeine ist, dass Kevin Stefanski darin vermutlich sehr wenig Aktien hat. Aber die Browns haben sich damals entschieden, sich auf der Quarterback-Position zu verändern. Richtige Entscheidung. Sie haben sich einen erfahrenen NFL-Quarterback gesucht, für den sie getradet haben. Auch nicht eine schlechte Entscheidung, weil der hat bis dahin sehr gut gespielt. Er hieß allerdings nur Deshaun Watson. Hatte ein Jahr schon kein Football mehr gespielt. Bekanntermaßen wegen sexueller Belästigung an sehr vielen Masseurinnen, die mit denen er zu tun gehabt hat, große juristische Probleme gehabt, am Ende 2 Jahre lang nicht Football gespielt. Und dem, also sie haben sich entschieden, den zu verpflichten, was auch aus moralischen Gründen schon schwer nachvollziehbar war. Der ganz große Fehler war, dass sie so dumm waren, dem den besten Quarterback-Vertrag aller Zeiten zu geben, der nicht nur sehr lukrativ war, sondern auch zu 100% garantiert. Und die Kohle, die sie das jetzt kostet, obwohl Deshaun Watson erstens katastrophal gespielt hat, jetzt zum zweiten Mal hintereinander schwer verletzt ist und die ganze Zeit auch nicht zur Verfügung stand, diesen Mühlstein, den sie da um den Hals hängen haben, der zieht sie nach unten. Und ich kann 100%ig sicher sagen, Kevin Stefanski war vielleicht dafür, den Quarterback zu verpflichten, weil er sich erhofft hat, dass Deshaun Watson wieder so gut spielt wie in Houston. Da war er nämlich wirklich sehr gut. Was er mit Sicherheit nicht wollte, ist dieser Vertrag. Den hat der Trainer nicht gemacht. Aber der Trainer steht jetzt da und hat das Problem, dass die Mannschaft quasi neu aufgebaut werden muss, weil keine Kohle da ist, weil so viel garantiertes Geld eben an Deshaun Watson geht und auch in der Zukunft noch gehen wird. Die haben ja dieses Jahr in der Offense mit fast nur Rookies gespielt, weil keine Kohle mehr da war. Die haben einen etablierten Receiver, Jerry Jeudy, der ganze Rest war dieses Jahr neu und jetzt in der nächsten Offseason haben sie das Problem, die Offensive Line, das sind auch alles Free Agents. Die müssen quasi alles neu besetzen. Und die Kohle ist nicht da, weil Deshaun Watson weiterhin von ihnen bezahlt wird. Und ich glaube, im nächsten Jahr, da muss man noch mal gucken, wie viel das genau ist, eigentlich auch wieder 70 Millionen kriegen würde oder sowas in der Preislage. Die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. Unter den Bedingungen als Head Coach zu arbeiten, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und diese Entscheidung, Deshaun Watson zu verpflichten und ihm das Geld zu geben, die kommt vom, die muss vom Besitzer kommen. Niemand sonst kann sowas absegnen. Und der Trainer ist einfach durch diese Entscheidung in eine Situation gebracht worden, in der er nur hätte gewinnen können, wenn Deshaun Watson vom ersten Spieltag an total super gespielt hätte. Was offensichtlich nicht der Fall war.
Nein. Ein Knebelvertrag, wo man sich selber knebelt.
Kriegt sofort wieder einen neuen Job und nach allem, was man gehört hat, haben auch schon 3 von den Teams, die im Moment keinen Headcoach haben, auch schon um ein Interview gebeten. Sorry, Nicola.
Ich sagte, ein Knebelvertrag, mit dem man sich quasi selbst geknebelt hat. Also als diejenigen, die den Vertrag aufstellen. Das ist auch eine seltene Kunst. Für die Freunde der Zahlen, wenn sie ihn cutten, 80 Millionen Cap Hit und 131 Millionen Dead Cap. Das ist die Hälfte der Salary Cap, mehr oder weniger.
Wahnsinn. Tja. Good work.
Und sagen wir es mal so, nächstes Jahr wird's günstiger, ja. Aber
wir können sicher sagen, dass Deshaun Watson wird nächstes Jahr zum Kader der Cleveland Browns gehören. Ich glaube nicht, dass er spielen wird, aber er wird dazugehören.
Außer Pittsburgh nimmt ihn, wenn Aaron Rodgers sagt, ich mag nicht.
Also
ich mag
das
ihn
einzige, mehr. Das einzige, was Cleveland hoffen kann, ist, dass Deshaun Watson wieder irgendeinen Mist anstellt. Weil dann können sie ihn quasi fristlos entlassen und dann wird der Vertrag auch nichtig.
Mist anstellen. Das machen doch eigentlich nur wir hier bei Sportradio 3.
Aber die Frage ist halt, ob man, also, can you root for something like that?
Nein. Das wollen wir nicht. Es kommen immer Personen zu Schaden, wenn Deshaun Watson Mist anstellt. Das wollen wir auf keinen Fall. Danke, Nicola. Danke, Andreas. Ganz kurz noch, Andreas, der Hinweis an diesem Sonntag. Lass mich raten. Du hast jetzt die 7 besten Alben des vergangenen Jahres vorgestellt. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, jetzt kommen die Top 7 Songs von Andreas Rainer.
Man merkt, du kennst mich. Mittlerweile ein bisschen.
Pause.
Ja, grüß euch, servus, jetzt Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 743 und wir sind mit einem US-amerikanischen Skigebiet verbunden, wo Heiko Ulder seine Arbeitsstätte kurzfristig hinverlegt hat. Aber Heiko, wir wollen natürlich über Eishockey sprechen. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass die Nominierung des US-Kaders bei vielen Experten für Stirnrunzeln gesorgt hat, nämlich die Nominierung für den Kader für Mailand 2026. Warum?
Weiß ich nicht, das hattest du ja gestern schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, worauf du mit dahin ausgehst. Nee, also ohne Quatsch.
Wer fehlt?
Ich finde keiner. Also ich finde keiner. Also Matthew Tkachuk ist nominiert worden. Der hat zwar noch nicht gespielt in der NHL. Hat er die Saison schon gespielt. Auf jeden Fall hat er lange nicht mehr gespielt. Und sollte erst Ende November zurückkommen, jetzt Ende Dezember. Und irgendwie spielt er immer noch nicht. Aber der ist nominiert. Aber nee, also ich finde da eher so bei Team Kanada, aber das ist halt auch denn mehr Eishockeyland als USA. Da gab es größere, sag ich mal, Fragezeichen oder Diskussionen. Aber in Kanada diskutieren die seit Saisonbeginn. Wer da dabei sein könnte und wer nicht. Und da hat zum Beispiel Max Celebrini, über den haben wir ja neulich auch schon mal gesprochen, 19-Jähriger, 2. Saison gerade NHL, der hat es geschafft in den Kader. Und ein Sam Bennett zum Beispiel, der letztes Jahr noch ganz wichtig war beim Four Nations Sieg gegen die USA im Finale, der auch mit Florida den Stanley Cup gewonnen hat, jetzt zweimal nacheinander, der ganz typischer Playoff-Spieler ist, der ist nicht dabei. Aber ich muss auch dazu sagen, gilt für alle Mannschaften, für alle 12, unter anderem auch Deutschland, die haben ja heute den Kader bekannt gegeben. Wir haben noch hier in der NHL einen Monat zu spielen. Und da, das ist alles vorläufig jetzt. Also du musst, ich glaube, 20. Januar musst du dir endgültig Bescheid geben. Und 25 Leute sind jetzt für den Kader jeweils ja ernannt worden. Bei Deutschland war einmal klar, dass die NHL-Spieler dabei sein werden. Aber da kommt noch einiges auf die Leute hier zu, weil um diese 2-2,5 Wochen frei zu schaufeln, haben die hier 4 Spiele jede Woche, sehr oft wirklich Back-to-Backs. Und also wir können da gerne mal aus Spaß festhalten, wer jetzt nominiert wurde in Kanada, Amerika und in Deutschland und wer letztlich da noch fehlen wird in den, oder ausfallen wird in den kommenden 4 Wochen. Weil klar ist natürlich, also ich habe mit Tim Stützle gesprochen vor 10 Tagen, der freut sich zwar auf Olympia, aber der verschwendet noch keine Sekunde daran, weil das ist für die NHL, der Alltag ist einfach so dominierend, das ist deren täglich Brot, klar. Olympia wird super, weil es ja auch für alle oder für diese Generation das erste Mal sein wird, außer für den Sidney Crosby zum Beispiel, der war 2010 und 2014 schon dabei. Aber ansonsten all diese, die in ihren 20ern sind, sogar knapp Anfang, Leon ist ja 30, die werden das erste Mal dabei sein. Ja, die freuen sich, aber die haben auch noch mindestens 10, 12 Spiele vor sich. Und deshalb werden die sich erst drauf freuen. Nico Sturm hat das gestern auch gesagt, wir nehmen ja heute auf, am Mittwoch. Gestern gab es mit ihm einen Zoom-Call. Nico Sturm hat gesagt, weil sie gerade anruft, das wird auch erst toll, aber so richtig werden die sich dann erst auch freuen, wenn die im Flieger sitzen. Also die NHL spielt noch bis zum 5. Donnerstag, den 5. Februar. Am Freitag, am 6. beginnen ja die Spiele. Die NHL am Samstag, am 7. dann rüberfahren. Und dann werden auch erst, also ich weiß, die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel hat ab 31. Januar ein Trainingscamp mit den DEL-Jungs und mit denen aus der Schweiz und so. Aber die NHL-Spieler, die werden dann erst an den Sonntag bzw. Sonntag zum Team stoßen. Dann haben sie zwei Trainingseinheiten zusammen. Da sagt Nico Sturm auch, da musst du herausfinden, okay, wie machst du Powerplay, Penalty Killing, alles. Und dann am 12. hat Deutschland das erste Spiel gegen Lettland. Also da wird nicht viel Zeit sein, um sich einzuspielen. Aber das wird für alle natürlich gleich sein. Und ja, also die Freude ist groß. Klar, alle wissen es. Ne? Aber im Moment, der Alltag ist noch zu dominant.
Ist jemand wie Sid Crosby und gerade Sid Crosby, wir haben ja vor kurzem drüber gesprochen, Siegtor 2010 in Vancouver, wie gemalt, ist der wirklich noch dabei, weil er zu den Besten zählt oder ist das irgendwie, we pay for past performance?
Nee, also das kannst du bei Kanada nicht machen, weil Kanada, ich bin echt gespannt jetzt. Also zum einen schätze ich die Europäer, die Finnen und die Schweden immer stark ein, wenn in Europa gespielt wird. Andererseits wird halt auf NHL-Eis gespielt. Und das kommt natürlich, sag ich mal, den Nordamerikanern schon zugute. Obwohl man ja auch sagen muss, bei den Schweden weiß ich gar nicht, bei den Finnen ist, glaube ich, bis auf eine, wie gesagt, wir reden immer noch vom vorläufigen Kader, alles NHL und bei den Schweden wird es ähnlich sein. Aber Kanada gilt, finde ich, als Favorit, weil es einfach immer so ist. Aber die USA, die haben echt eine Mannschaft. Die sind zwar aktueller Weltmeister, aber das ist ja so ein Titel ohne Wert, sage ich mal, weil die richtige Messlatte kommt jetzt mit Olympia, weil halt erstmals seit 2014 alle wieder dabei sind. Aber die Amerikaner, das haben sie letztes Jahr schon bewiesen bei diesem Four Nations Turnier, die haben das Team und die glauben auch dran, dass es jetzt wirklich ihre Zeit ist. Und ich glaube, die könnten durchaus die Kanadier schlagen. Und deshalb als Kanada, das würde ein Sidney Crosby auch nie wollen, dass er als Maskottchen oder so mitgenommen wird, weil er halt irgendwie vor mittlerweile 16 Jahren Kanada damals zum Olympiasieg geschossen hat. Das würde ein Land wie Kanada nie machen und das würde ein Sidney Crosby auch nicht wollen. Nein, der ist wirklich noch gut mit seinen mittlerweile 38 Jahren. Der hat mehr als 20 Tore geschossen, da also das Pittsburgh derzeit auf einem Wildcard-Spot ist und somit derzeit für die Playoffs qualifiziert wäre, liegt auch an ihm. Weil Pittsburgh, da waren keine großen Erwartungen und er ist der beste Torschütze. Er ist immer noch unverzichtbar für dieses Team und wie gesagt mit 38 Jahren. Und nee, der hat es absolut verdient, genauso wie der halb so alte Macklin Celebrini, 19 Jahre, das auch verdient hat. Also ich weiß nicht, wie man das vergleichen könnte. Bei Deutschland gibt es da irgendeinen, na, vielleicht kommen wir ja sogar in die Situation bei der WM mit Manuel Neuer, dass man sagt, naja, den nehmen wir mal mit. Aber ich glaube, der würde auch der wäre natürlich auch aufgrund der Leistung oder würde der nominiert werden für die WM. Aber also das ist absolut gerechtfertigt und auch verdient.
Okay, wenn ich so ein bisschen durchzeppe, was gerade los ist in der NHL, die Oilers sind auf Platz 2 in der Pacific Division. Hinter den Golden Knights, wir sind ja weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise Panik zu schieben und jetzt natürlich auch nicht zu euphorisch zu werden. Sind die Oilers auf Kurs jetzt aus deiner Sicht?
Nee, die Division, das ist eine komische Division, weil da war gestern Abend, haben Seattle die Oilers und Vegas gewonnen. Vegas hatte zuvor 5 Spiele nacheinander verloren. Oilers haben jetzt mal wieder gewonnen zu Hause gegen Nashville, gegen die sie immer gewinnen. Hatten zuvor aber gegen Boston und gegen Philadelphia zu Hause verloren, dabei 11 Tore kassiert. Also bei den Oilers ist es, ich glaube, zum einen ist der neue Torwart, Travis Jarry, sofort auf die Verletztenliste gesetzt worden. Das passt so da rein. Aber ich glaube, bei denen ist es auch so, einfach reinkommen in die Playoffs und dann gucken wir neu. Und im Moment, ich finde, es ist so ein bisschen wellenartig da. Denn sie hatten kurz vor Weihnachten mal so diese, wo man dachte, ja, das jetzt hat es geklickt. Da hat sie, glaube ich, weiß ich nicht, mal wieder ordentlich ein paar Siege angesammelt. Aber dann verlierst du halt zu Hause gegen Boston 2-6 und dann 2 Tage später oder 3 Tage später gegen Philadelphia 2-5. Das ist eher so untypisch. Im Moment muss man auch ehrlich sagen, auch als Deutscher, ist das eher ein One-Man-Team. Also Connor McDavid hat jetzt in 16 Spielen nacheinander Punkte gesammelt und ich glaube, der hat einen Schnitt von 200 Punkten über diesen Streak. Leon hat gestern endlich mal wieder getroffen und zwar endlich mal auch im 5 gegen 5. Vorher hatte er 7 Spiele nicht getroffen, dann hatte er 3 Tore aber im Powerplay gemacht und jetzt die letzten 3 Spiele auch nicht mehr getroffen. Also jammern auf hohem Niveau, weiß ich, aber er hat 21 Tore und wir sind bei der Halbzeitmarke angekommen. Das ist für ihn eigentlich wenig. Ich weiß, er verwöhnt uns und man, also ich sage jetzt nicht, dass er dann diesmal keine 50 Tore schießen kann, aber zum Beispiel ein Nathan MacKinnon, der hat schon 35 Tore und wir erinnern uns, Leon letztes Jahr hat ja mit 52 Toren war bester Torschütze gewesen. Also ist alles okay, weil der hat auch zugleich 39 Assists und so. Die generelle Punktzahl stimmt schon, die ist bei 60 jetzt. Aber was das Toreschießen angeht, da ist er im Moment unerwartet bescheiden, sagen wir es mal so.
Tja, fast wie Florian Wirtz in Liverpool, aber bei dem hat es ja auch gefunkt. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber Stuart Skinner hat ein neues Team gefunden. Für wen ist das in erster Linie eine gute Nachricht? Für ihn selbst oder für das Team, das ihn abgegeben hat oder für das Team, das ihn bekommen hat?
Ich hatte mit Leon drüber gesprochen. Also das ist ja immer so ein typisches, zeigt auch Business, ne? Also Stuart Skinner ist, meine ich, sogar aus Edmonton. Und wir haben ja oft in der Vergangenheit drüber geredet. Ne? Kannst du mit dem den Stanley Cup gewinnen? Liegt's nur an ihm? Kann so eine Mannschaft befreit aufspielen, wenn du weißt, du hast hinten Goalie drin, bei dem du eben nie weißt, Hero oder Zero? Genau. Leon meinte, das war vielleicht gut. So ist es in diesem Business manchmal. Da passt es für beide Seiten, wenn man dann getrennte Wege geht. Ich persönlich finde, und das ist aber auch das Dilemma, in dem Edmonton sich befindet, um den Travis Jarry, also ich finde, sie haben einen C-Torwart abgegeben und einen B-Torwart bekommen. Travis Jarry, weiß ich nicht, spontan würde ich nicht sagen, boah, jetzt sind die Chancen aber richtig gestiegen bei Edmonton. Ist ja aus Pittsburgh gekommen. Das Problem ist, der hat 5,5 Millionen verdient und zwar weiß ich nicht genau, aber waren es 3,5 bei Stuart Skinner und dann mussten die, um sich das leisten zu können, mit Brad Kulak noch einen Verteidiger raufpacken, damit sie auf die Summe kommen, die 5,5. Und also die haben für einen B-Torwart, einen C-Torwart und einen B-Verteidiger abgegeben. Und ich persönlich finde, jetzt auf dem Papier her ist das kein guter Deal gewesen, aber klar ist, Skinner musste weg oder sollte weg und Jarry kommt ohne unvoreingenommen nach Edmonton. Ob bei dem Defensivverhalten, was die zuletzt gezeigt hatten, ob selbst ein Martin Roy oder wie sie alle heißen, die größten Torhüter da irgendwas ausrichten können, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist auch gar nicht aktuell, weil nach 2 oder 3 Spielen ist Jarry schon wieder auf die Verletztenliste gesetzt worden. Und deshalb ist im Moment der C-Torwart Connor Ingram, der spielt im Moment. Und aber wir sollten auch immer wirklich das klar machen, Jens, bloß wenn du viele Gegentore kassierst, liegt das nicht immer am Torwart. Das ist einfach so, das ist das gesamte Defensivverhalten, das fängt vorne bei McDavid an. Und wenn die nicht richtig mit nach hinten arbeiten, dann siehst du als Torwart mitunter auch, ja, nicht gut aus und du weißt natürlich auch Nerven von der Psyche her, wenn ohnehin schon kein großes Vertrauen weder von den Fans noch von den Medien in dich da vorhanden ist, dann wirst du sicherlich auch nicht die Superleistung hinten bringen. Dieses Ganze, wenn du weißt, Mensch, hinten, du, der hat einen Schnitt von, weiß ich nicht, unter 80% Fangquote, dann spielen die vor dir natürlich auch nicht selbstbewusster auf, weil du halt Angst haben musst, sobald der Puck über die Mittellinie kommt, könnte der im Netz landen. Also ja, ich finde den Schritt, das war endlich mal was unerwartet kam, aber auch was mutig war. ob es der richtige ist. Wir haben heute den 7. Januar. Am 7. Januar ist noch niemand Stanley Cup Champion geworden. Aber spontan würde ich sagen, aber du musst halt auch sehen, wer war denn noch zur Verfügung. Und wie gesagt, die mussten für den schon zwei Leute abgeben, um einen Torwart zu holen. Und ja, auf jeden Fall hat er größere Chancen, der Travis Jarry in Edmonton, ist klar. Die sind natürlich immer noch sehr, sehr attraktiver Markt als in Pittsburgh, weil Pittsburgh, die galten jetzt nicht zu den Favoriten, überhaupt nicht. Und wenn es nach den Experten geht, dann haben die Schwierigkeiten, überhaupt in die Playoffs zu kommen.
Dann gehen wir zum Abschluss noch. Welche Mannschaft hat denn einen A-Plus-Torwart? Oder gibt es das im Moment gar nicht in der NHL?
Das ist interessant, weil ich würde sagen, wie gesagt, wir haben den 7. Januar. Frag mich bei den Stanley Cups. Bei den Stanley Cup Finals. Also da können wir wieder auf die letzten beiden Jahre zurückgehen. Sergei Bobrovsky in Florida. Da gab's, war nie eine Frage, wer wird heute im Tor stehen. Und letztes Jahr, spätestens nach Spiel 3, kam in Edmonton die Frage auf, wer ist im Tor? Stuart Skinner oder Calvin Pickard? Spiel 4, genauso. Und ich habe mit Dennis Seidenberg vor dem Finals gesprochen. Und der sagte, Heiko, schreib das bitte nicht, weil muss ja immer vorsichtig sein. Also ich gönn's Leon, aber Florida wird's machen, weil die den besseren Torwart haben. Und sowas brauchst du einfach in den Finals. Und jetzt war der Bobrovsky nicht überragend. Ne, also seinetwegen sind die nicht Meister geworden. Aber wie gesagt, du weißt, du hast hinten einen drin, der ist rock solid. Da stellt sich die Frage, selbst wenn der mal einen Fehler macht, das berührt den nicht. Während in Edmonton sofort die Frage aufkommt, oh Gott, Skinner, schon wieder. Soll er beim nächsten Mal starten? Und diese Frage wäre auch weitergegangen. Die Serie wurde ja an 6 Spielen entschieden. Wenn es zu einem 7. Spiel gekommen wäre, dann wäre auch die Frage gewesen, wer ist im Tor bei Edmonton? Und diese Frage hast du in Florida nicht, die hast du in Tampa Bay nicht, bei Vasilevskiy, die hättest du in New York nicht, bei den Rangers mit Shesterkin. Also es war ein bisschen schade. Also politisch müssen wir nicht drüber reden, aber es ist echt schade, dass die Russen bei Olympia nicht dabei sind, weil da sind auch so viele. Gut, für Ovechkin wäre es ein Abschied gewesen, aber der war ja schon 2010 und 2014 dabei. Aber da sind so viele Kucherov, Kaprizov, so viele wirklich geile Spieler, die es verdient hätten, einfach dabei zu sein. Muss man wirklich sagen.
That concludes our NHL coverage. Big Show 743. Danke, Heiko. Kurze Pause.